Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Die Hitzewelle liegt hinter uns. JD ist momentan irgendwo im Harz auf einem Festival. Annika ist dabei, das Schuljahr ausklingen zu lassen und freut sich auf die Ferien. Deswegen brauchen wir jemanden. Und dieser jemand heißt heute Chris und die Stimme, die kennt ihr. Erinnert euch mal bitte an diesen schönen Tenor. Hallo Chris.
Hi, wie geht's euch? Wie geht's dir, Olli?
Ah, ich schwitze so langsam vor mich hin, aber verliere dabei kein Gewicht. Irgendwie ist das ein bisschen crazy. Aber ich bin jetzt wirklich froh, mit dir Wissen Zeit wieder zu haben. Und wir lösen mal gleich das Geheimnis auf. Wann hat man dich schon einmal im Podcast gehört? Bei welcher Folge?
Ich glaube, es war die Folge 44, High on Emotions.
Ja, und wenn ihr euch daran zurückerinnert, dann sind wir ungefähr im Jahr 2024 und wir sahen alle noch jung und knackig und frisch aus.
Knackig sind wir doch immer noch. Die Gelenke knacken, die Ellbogen, Knie, alles knackt.
Ja, irgendwie unseren Ellenbogen und Gelenken angemessen haben wir uns heute was überlegt, nämlich irgendwas zwischen Kennst du das schon und einem Golden Game, wie es die Brettsäckel machen. Denn Chris, du kamst auf eine besondere Idee.
Ja, ich habe mit dir einfach nach einem neuen Thema, also nach einem Thema gesucht. Wir haben gedacht, wir wollen podcasten, wir wollen mal eine Kennst du das schon Folge machen. Und dann kam die Idee, warum Neuheiten? Wieso nicht irgendwas nehmen, was sich irgendwie etabliert hat und Spaß bringt? Ja, dann haben wir uns erst einen Spieler ausgesucht und dann gedacht, ach, das andere ist ja auch noch schön, dann nehmen wir beide mit. Wollen wir schon die Katze aus dem Sack lassen oder wollen wir noch ein bisschen...
Also wir können ja zumindest mal schon mal verraten, dass es zwei Kartenspiele sind, allerdings tatsächlich sehr unterschiedliche, dass es ein Spiel ist, mit dem wir beginnen werden, das aus dem Jahr 2015 ist und eins aus dem Jahr 2020. Also durchaus Spiele, die man möglicherweise gar nicht mehr so auf dem Plan hat, aber Spiele, die für dich und für mich durchaus eine Bedeutung haben und hoffentlich bei dir genauso gern wieder gespielt werden wie bei mir.
Auf jeden Fall. Also ich habe ja immer noch, also 24 hatte ich ja erzählt, da war mein großer Wunsch auch, dass die ganzen Brettspielgeschichten, die wir sich aufbaut, dass die auch behalten bleiben. Unser Brettspieltreff funktioniert immer noch. Wir haben regelmäßig die Gäste da. Und dann sucht man ja auch immer wieder mal nach irgendwelchen kleinen Dingen, die man ausprobieren möchte. Und dann hole ich mir auch mal so einen kleinen Absacker oder so ein kleines Startspiel. Und das sind genau zwei von denen, die ich da immer gern wieder rauspacke. Und die zünden auch immer wieder.
Und mit dem älteren der beiden Spiele fangen wir jetzt gleich gemeinsam an. Und wie ihr das in einer Kennst du das schon Folge gewöhnt seid, haben wir natürlich einen kleinen Leckermacher für euch.
Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Arbeitern, die Werkzeuge, Fässer, Eisen, Glas und viele andere Güter herstellen. Nur wer es versteht, seine Produktionsketten richtig zu nutzen, wird zum Schluss die meisten Siegpunkte besitzen.
Ja, Chris, wir reden über eines der frühen Kartenspiele von Alexander Pfister, nämlich Oh My Gods.
Das erste Mal, als ich dieses Spiel ausgepackt habe, dachte ich, wie nur Karten. Was ist denn das jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, dass die Karten sehr viele verschiedene Bereiche haben. Und da wurde mir klar, okay, das hat eine Spannung drin. Also das hat schon von Beginn an eingeladen zum Entdecken.
Ja, und diese Karten, die sind so gestaltet, das würde man heute Multi-Use-Karten nennen. Denn sie sind einerseits die Karten, mit denen du versuchst, dein Wirtschaftsimperium aufzubauen. Gleichzeitig sind es Rohstoffkarten und gleichzeitig ist es auch noch etwas zum Bezahlen. Das ist eine Mechanik, die hat sich dann auch bei anderen Spielen durchgesetzt. Aber lass uns doch erstmal tatsächlich in die Schachtel reingucken, was wir denn daran finden, damit wir nachvollziehen könnten, warum deine Enttäuschung damals vielleicht berechtigt war.
Naja, man sieht nur ein ganz kleines Regelheftchen, wo ein paar Seiten Papier drauf sind. Bisschen größer als Amigo. Amigo hat dann noch ein bisschen weniger Regeln. Und dann sind es, was sind es, 120 Karten oder sowas in der Art. Mit ein paar verschiedenen Bildern, wo man erstmal auf den ersten Blick nicht erkennt, was die Karten an sich mit sich bringen wollen. Dann erkennt man aber, okay, es gibt dann Karten, das sind dann Spielerkarten. Jeder von uns hat sowas, ich würde sagen, wie ein Worker. Also das ist eine Karte, die im Prinzip dich repräsentiert. Fand ich auch ganz schön, dass da eine männlich-weibliche Seite gab, die man dann sich aussuchen kann. Und dann gab es noch ein paar Gehilfen, also nochmal Karten, die nicht für den Spieler zugeeignet waren. Und der Rest waren eigentlich nur Produktionsgebäude. Dadurch war es irgendwie, okay, ein Stapel Karten, was mache ich jetzt da damit? Und dann ging es an die Regeln, da hat man mal reingeschaut und dann hat man gemerkt, wie elegant das Spiel designt ist. Denn wenn man sich die Karte anguckt, ich sage immer ganz gerne die Anatomie der Karten. Man hat auf den Karten erstmal ein schön gezeichnetes Bild von Clemens Franz. Da hat er eine wunderschöne Illustration draufgepackt. Und dann in der Mitte, wer von euch Maracaibo kennt, kennt diese Ähnlichkeit vielleicht schon. Da sind ist so ein Symbol drin. Das ist die Ressource, die der Olli schon gerade angesprochen hat. Und wir haben manchmal gibt es so eine kleine Sonne. Und das ist so das, was so ein bisschen den Kniff in dieses Spiel reinbringt. Denn die Runde, wenn sie anfängt, kann man sich entscheiden, ob man die Karten, die man hat, komplett abwerfen möchte und wiederziehen mag. Und dann kriegt man noch zwei Karten dazu. Da wird die Auslage aufgedeckt und bis zwei Sonnen aufgedeckt sind. Und dann hat man eine Knobelphase. Und da muss man überlegen, kann ich mit den Ressourcen, die da liegen, irgendwas anfangen oder noch nicht? Und dann kann man ins Zocken gehen.
Genau, denn dann wirst du eine wichtige Entscheidung fällen, nämlich welchen deiner Betriebe lässt du am Anfang produzieren. Ganz am Anfang der ersten Runde ist das relativ einfach, denn du hast nur einen Betrieb. Der ist in der Regel, wird der gespeist mit zwei Holz und ich sag mal einem Getreide oder einem Wäschesack oder ich glaube ganz offiziell heißt es Kleidung oder Textilien oder sowas. Der Trick ist, du kannst zum Produzieren dich entscheiden, möchtest du eher fleißig oder faul sein. Wenn du fleißig bist, dann produzierst du eben genau in diesem Werk zwei Ressourcen, wenn alle Ressourcen da sind. Und die Ressourcen, die hast du entweder jetzt in der Tischauslage oder du hast sie noch ein bisschen auf deiner Hand gebunkert. Ja, oder du kannst dich entscheiden, nur faul zu produzieren. Das bedeutet, du sparst dir eine Ressource ein, kriegst allerdings eben auch nur eine Ressourcenkarte. Jede Ressourcenkarte ist unterschiedlich wertig. Im Fall von unseren Startgebieten produzieren wir, glaube ich, Kohle oder Holzkohle und die ist immer nur ein Geld wert. Ja, und Chris, wofür braucht man denn das Geld?
Ja, das Geld braucht man, um sich neue Gebäude zu kaufen, weil man möchte ja, die Handkarten, die man hat, sind nicht nur die Ressourcen, die man reinspielen kann, um so eine Produktion zu aktivieren, sondern man kann auch ein Gebäude bauen. Und das ist im Prinzip das Spiel des Ziels. Man möchte als erster 8 Gebäude gebaut haben, damit endet das Spiel. Und natürlich sollen es die bestwertigsten sein. Und wenn man das dann noch clever anstellt, dass die Produktionsketten, die man auf den Karten sieht, dann noch ineinander greifen, dann kriegt man sogar noch hin, dass man schöne Kettenzüge oder Kettenproduktion erzeugen kann, die Wertigkeit von, wie Wolli schon gesagt hat, einer Kohle, die nur ein publikes Geld wert ist, kann man es hochsteigern, dass sogar eine Ressource bis zu 5-6 Geld wert sein kann. Und das kann dann ermöglichen, dass man Gebäude kaufen kann, die viel, viel mehr Siegpunkte wert sind.
Genau, und am Schluss dreht sich eben nur um die Siegpunkte. Geld würdest du noch aufwerten können, 5 Geld für einen Siegpunkt, aber eine Phase ist ja nicht nach dem ersten Sonnendurchgang abgeschlossen. Denn da entscheidet man sich nur, wo möchte ich produzieren, also aufgrund der vielen oder wenigen Karten, die dann in der Mitte liegen. Ja, und dann gibt es eben noch einen zweiten Durchgang, bei dem wieder Karten so lange aufgedreht werden, bis wieder zwei Sonnen da sind. Und dann weiß man, welche Rohstoffe in dieser Runde zur Verfügung stehen.
Was ich auch noch einen sehr, sehr spannenden Teil in dem Spiel finde, wir haben ja gesagt, man kann eine Produktion starten, aber das ist eigentlich das, wo man sagt, ja, man kriegt 1-2 Ressourcen, je ambitioniert man ist, halt entweder schlampig oder ordentlich arbeitet, aber es gibt noch die Produktionsketten und wenn man es geschafft hat, dass eine Maschine mal läuft, dann kann man die weiter anfeuern. Jetzt zum Beispiel beim Beispiel der ersten Karte, dann hat man eine Köhlerei und wenn man, was macht man in eine Köhlerei rein? Holz. Also wenn man noch viele Holzressourcenkarten hat, kann man die in die Produktion reinwerfen und das sind dann 1-1 Siegpunkt, also nicht Siegpunkt, Geldwert, also Waren, die man produziert. Und damit kann man richtig tolle Kettenproduktionen erzeugen. Und da kommen noch der spannende Teil dazu, wenn man weiterentwickeltere Gebäude baut, kann man dann die Produktion von zum Beispiel der Köhlerei für das nächste Gebäude weiterverwenden. Dann muss man das sogar weiterverwenden. Also man produziert sich, also man erstellt sich nach und nach Produktionsketten, die dann exorbitant mehr Geld erzeugen als das erste Gebäude, was man sich organisiert hat.
Ja, und dann sind wir wirklich tief drin in einem Wirtschafts-Engine-Builder, bei dem du mit einer wirklich ganz, ganz, ganz kleinen Startkonstellation anfängst, aber dich dann über die sehr variablen Karten sehr individuell entwickeln kannst und darauf achtest, dass du eine Ressource produzierst, die wiederum eine andere Produktionskette antreiben kann, damit wieder das Geld reinkommt, damit du wieder die besseren Gebäude bauen kannst. Und dazu hast du du wirklich nur so viel Zeit, bis jemand 8 Gebäude gebaut hat. Das können im besten Fall 8 Runden sein, aber manchmal hat man wirklich auch das Pech, dass die Produktion so gar nicht geklappt hat, weil die Karten gefehlt haben, weil die Sonne viel zu früh aufgegangen ist. Ja, und dann sitzt man da, kann keine Gebäude bauen, muss sie wieder zurück auf die Hand nehmen und schaut ein bisschen schmaler als die anderen, wenn die mit einem breiten Grinsen ihre neue Fleischfabrik gebaut haben oder was es da so alles gibt. Wie thematisch findest du denn das Ganze, was wir da machen? Also ist das tatsächlich für dich so das Leben in einer Produktionskette?
Ich würde noch eine kleine Sache erzählen, die haben wir noch nicht mitgenommen. Das waren die Gehilfen. Wenn man nämlich die Produktionsgebäude baut, die haben 4 verschiedene Farben. Und wenn man das richtige Set an Farben sich gesammelt hat, kann man auch Gehilfen anwerben. Und das ist so ein kleiner Wettrenncharakter. Der Erste, der den Gehilfen anwirbt, hat ihn auch bekommen. Den kann dann kein anderer kriegen. Da rennt man auch so ein bisschen um die Wette. Zu der Thematik? Nein, thematisch finde ich das nicht wirklich. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich mir dann so überlegt habe, Thematik zu dem Thema. Ja, na klar, morgens steht man auf, da guckt man erstmal, was so im Kühlschrank ist. Dann überlegt man sich, was man den Tag über macht. Abends guckt man nochmal in den Kühlschrank, oh, ist nicht mehr oder ein bisschen mehr geworden. Ja, und dann denkt man, ja, dann mache ich jetzt mal Butterbrot. Und dass man dann irgendwie nur abends, also nachdem die Sonne untergegangen ist, anfängt zu produzieren, ist ja nicht sehr typisch. Also das fand ich dann schon unüblich. Es macht halt diesen Zockermoment, wo man dann denkt, ach komm, ich probiere es mal ordentlich zu produzieren. Vielleicht klappt es ja. Und dann denkt man, ach nee, es hat ja doch nicht geklappt, weil die nicht die richtigen Karten aufgedeckt wurden. Aber thematisch ist es nicht. Aber es ist ein sehr elegant gespieltes Spiel.
Ja, ich rette mich auch so ein bisschen mit einer Gehirnakrobatik, dass ich mir sage, der Tag, der Arbeitstag, da geht morgens die Sonne auf und abends geht die Sonne unter und dazwischen bin ich produktiv und gucke, dass ich das möglichst Beste aus so einem Tag rausmachen kann. Aber für mich ist es auch eher tatsächlich ein sehr abstraktes Spiel, bei dem ich einfach versuche, ja, diese Engine zum Laufen zu bringen und über die Karten möglichst effizient halt Dinge tue. Oh My Goods war ein Spiel, das allerdings durchaus noch seine Nachfolger gefunden hat. Kennst du Tybor, der Baumeister?
Nee.
Wenn dir Oh My Goods noch nicht ausreicht, dann solltest du mal vom selben Autor, im selben Verlag, das nächste Spiel aus dieser Reihe kennenlernen. Das heißt eben Tybor, der Baumeister. Und da haben wir das Ganze noch so ein bisschen Richtung Kennerspiel hochgejazzt. Auch richtig gut. Ist mir heute nochmal eingefallen. Ich habe das natürlich heute auch nochmal mit meiner Frau gespielt und habe übrigens 2-mal gewonnen. Einer der seltenen Tage, an denen ich das mal hier so frei und locker sagen kann. Und dann ist mir halt noch eingefallen, ja, da ist es noch, dieses Tybor. Und da bin ich jetzt auch noch mal total neugierig drauf, das auch noch mal kennenzulernen. Denn das hat mir damals noch besser gefallen. Das fühlt sich nicht so mechanisch wiederholend an mit dem, was man gemacht hat. Also einfach mal so eine Empfehlung für dich, wenn du da noch die Finger dran kriegst.
Wo ich mir jetzt die Finger drauf gelegt habe, es gibt ja noch 2 Erweiterungen zu dem Spiel. Die sind aber Story-Erweiterungen. Also das habe ich jetzt mir auch auf dem Sekundärmarkt geholt, weil manchmal kriegt man es nicht so gut. Auch das Oh My Goods kriegt man gerade leider aktuell nicht. Weiß nicht, ob das jetzt von Lookout nicht mehr in Produktion ist oder ob man es nur auf dem Sekundärmarkt bekommen kann. Ich habe es relativ simpel bekommen, weil einer meiner besten Spielkumpane, der mit mir alles durchprobiert, der hat gesagt, komm, wir spielen jetzt mal was Kleines, Fluffiges. Der war dann total gehuckt, gesagt, das muss ich haben. Irgendwo muss ich das herbekommen und ich bin halt dann so das Trüffelschwein und suche mir dann immer die Angebote aus dem Sekundärmarkt raus und habe dann eine schöne Sache gefunden mit den Erweiterungen plus dem Grundspiel und er hat sich total gefreut, dass er das jetzt auch in den Händen halten kann und wir haben da immer wieder Spaß dran, so eine Runde da reinzuschieben. Deswegen, wir sind noch nicht durch, weil was du auch meintest, von wegen dieses Wettrennen mit den 8 Gebäuden, ich hatte letztens ein Spiel gehabt, da haben die anderen Leute so da gesessen, haben so gemütlich ihre Produktionsketten aufgebaut, haben dann auch mal eine Runde kein Gebäude gebaut und habe gedacht, okay, bei mir funktioniert es mit den Produktionsketten gar nicht, ich mache jetzt hier den Rush-Modus und baue ein billiges Gebäude nach dem anderen und habe die so unter Druck gesetzt, dass ich dann im Endeffekt mit 8 Gebäuden da gesessen habe und die hatten halt 6 gebaut und das macht einen riesigen Unterschied, also das kann auch sehr, sehr knackig sein, wenn man da Druck aufbaut.
Ja, eins der schönen Spiele, bei denen man die Leute, die so hart am Optimieren sind, da so ein bisschen zwingen kann, in die Pötte zu kommen, indem man einfach Gebäude, ja, nach Gebäude baut und das Spielende auslöst. Wenn ich an Oh My Goods denke, dann denke ich an Spiele einer ähnlichen Art. Und ihr wisst ja, Würfel sind für mich tatsächlich immer noch ein bisschen attraktiver. Deswegen fällt mir auch da sofort Fantastic Factories ein, wo wir ja quasi im Prinzip denselben Aufbau haben. Wir bauen Gewerke und wir lassen sie produzieren und das eine führt in das andere. Das finde ich noch so ein bisschen eleganter. Das ist allerdings natürlich auch noch neuer und hat möglicherweise so diesen Esprit damals von Oh My Goods aufgenommen und dann eben mit Würfeln ein bisschen verfeinert. Hast du noch Spiele, die dir in Erinnerung kommen, wenn du an Oh My Goods denkst?
Ich habe eher an Spiele gedacht, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt auch mal kurz durchgespielt hätte und irgendwie was noch Spannenderes, ist jetzt auch nicht das neueste Spiel, aber ich finde so dieses mit Personen einsetzen, Produktionsketten starten, irgendwelche Felder auslösen, geht für mich relativ leicht in Agricola über, weil es ist nur ein Worker, den man bei Oh My Goods benutzt, aber trotzdem startet man Produktionsketten. Man muss gucken, wie plane ich vor, dass ich verschiedene Sachen machen kann. Und da würde ich sagen, wer Oh My Goods mag und in dieses Spiel reingekommen ist, könnte in die nächste Stufe sich mit Agricola noch mal was anderes anschauen. Ist natürlich kein kleines Spiel, ist natürlich keine kleine Box, die man schnell mal mitnehmen kann, was ich als eleganten Punkt für Oh My Goods finde. Aber das wäre so für mich die nächste Stufe, wo ich sagen würde, da würde ich hingehen. Wenn man nicht unbedingt nur in dieser Wirtschaftsoptimierungswelt bleiben möchte, sondern eher in der, wie plane ich verschiedene Sachen vor, um dann was Neues zu bauen, Neues zu produzieren.
Jetzt hast du ja selbst gesagt, es ist ein kleines Spiel. Würdest du es notwendigerweise als Familienspiel klassifizieren oder ist es für dich auch schon eins drüber?
Für mich ist eins drüber. Also allein dieses Zusammensetzen aus den verschiedenen Produktionsketten, das dauert immer so ein, zwei Momente, also ein, zwei Sonnenaufgänge, wenn wir im Spielterminus bleiben wollen, bis man dann versteht, okay, wenn ich das Gebäude habe, dann kann ich die Kohle von dem anderen Gebäude benutzen. Das ist halt für Familien, also jetzt junge Kinder oder Nichtspieler, nicht direkt so intuitiv, wie man von dem einen zum anderen kommt. Auch dieses, man hat zwei Sonnenaufgänge und weiß noch nicht genau, in welchen Ressourcen man arbeitet. Muss. Man hat schon viele Punkte, viele Stellschrauben, die man bedenken muss, damit man weiß, wie man richtige Produktion machen kann, wie man versucht, optimal zu spielen. Also es hat schon ein paar Fallstricke, finde ich. Also das würde ich nicht in den Familienbereich setzen.
Ich bin da ganz bei dir. Für mich ist es auch das kleinste Kennerspiel, das ich habe. Und die Vorstellung, das mal schnell zu spielen, das geht sowieso nicht. Also wir haben es am allermeisten mit zwei Personen gespielt, aber jede Person, die noch dazukommt, die braucht natürlich auch ihre Bedenkzeit. Und dann merkt man schon, also da gibt es einiges zu planen und einiges zu reflektieren, was man denn da so am besten macht. Und deswegen, meiner Meinung nach, bewegen wir uns da auch so auf dem Kennerspielniveau. Ja, das war Oh My Goods. Spiel von Alex Pfister. Clemens Franz hat es illustriert, hast du schon gesagt. Du hast gesagt, wunderschöne Illustration. Ich fremdel ja immer so ein bisschen mit dem Stil von Clemens Franz. Ja, aber wir haben versprochen, dass wir zwei Spiele haben. Und während wir jetzt so thematisch vielleicht im frühen 20. oder ausgehenden 19. Jahrhundert war, Chris, entführe ich dich jetzt einmal in die Weiten des wilden Weltalls, in eine Zukunft fern, fern von unserer. Und Andrea hat uns wieder einen kleinen Einspieler gemacht zu Wildes Weltall.
Am äußersten Rand des Imperiums machen Gerüchte um die Entdeckung einer neuen Galaxie die Runde. Nun liegt es an euch, die Schätze und Geheimnisse dieser Galaxie zu erforschen. Alles, was ihr dazu braucht, sind eure Raumschiffe und eine mutige Crew. Werbt die fähigsten Profis mit der nötigen Expertise für euer gewagtes Vorhaben an. Setzt Roboter ein und erfüllt wichtige Missionen von Gesandten. Wer von euch erntet den meisten Ruhm für die beste Crew?
Und wir können euch direkt sagen, einer der größten Unterschiede zwischen Oh My Goods und Wildes Weltall ist die Schachtelgröße. Ist zwar immer noch klein, aber was würdest du sagen? Doppelt bis dreifach so groß wie Oh My Goods?
Ja, würde ich schon so auch so unterschreiben.
Chris, was machen wir bei Wildes Weltall?
Man hat vor, das Weltall zu erforschen. Man ist ein Kapitän, der noch relativ crewlos unterwegs ist. Wir spielen nicht mit menschlichen Charakteren, sondern wir sind Anthropomorphe. Wir haben 6 verschiedene Tierarten. Ganz klassisch sind wir mit Affen, Bären, Nashörnern, Tintenfischen, Eulen und sonstigen Getier im Weltall unterwegs.
Ja, was man halt so im Weltall findet, ne?
Ja, finde ich ganz klassisch. Und da ist es so, unser Kapitän ist halt Red Crew los. Er wurde beauftragt, die Welten zu erkunden. Und wir haben ein Spiel, in dem wir Karten in der Hand haben und wir haben aber auch Raumschiffe. Und das Spiel hat eine Eleganz, dass wir 5 Raumschiffe in unserer Farbe haben und die auf verschiedene Welten positionieren wollen und damit unsere Aktion starten.
Ja, und die Aktion müsst ihr euch so vorstellen, dass es in der Regel darum geht, entweder Karten neu auf die Hand zu bekommen oder eben eine Karte auszuspielen. Und der Trick besteht allerdings darin, dass ich die Karten so kombiniere, dass wenn ich eine Karte ausspiele, ich durch den Effekt dieser Karte in der Lage bin, noch eine andere Karte auszuspielen. Ich habe nur insgesamt 10 Aktionen und die muss ich mir eben halt so aufwerten oder so aufpimpen, dass ich dann durch das Ausspielen einer Karte möglichst eine Kettenreaktion auslöse, ja, die mir dann wieder die Hand voll macht oder bei der ich 3 oder wenn es richtig, richtig gut läuft, vielleicht sogar eine 4. Karte ausspielen kann.
Diese 10 Aktionen, die wir haben, sind auch relativ spannend gelöst. Man hat 5 Planeten ausliegen. 2 davon sind von Beginn an des Spiels aufgedeckt. Man weiß, was man mit ihnen anfangen kann. Wie Olli schon gesagt hat, entweder wir spielen was aus, ziehen Karten. Und sobald wir in unserer Auslage 3 Crewmitglieder inklusive unseres Kapitäns haben, wird das nächste System aufgedeckt. Bei 6 Crewmitgliedern sind wir beim 4. System und bei 9 Mitgliedern sind wir beim letzten System. Und dann haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Und so müssen wir dann entscheiden, was wir mit diesen 5 kleinen Raumschiffen auf insgesamt 10 Feldern machen wollen. Und das ist ein spannendes Puzzle für jedes Mal wieder. Es gibt da auch eine Varianz. Es gibt mehrere Planetenteile und die werden dann auch für jedes System für das 3er, 6er, 9er gemischt und dann verdeckt hingelegt. Das heißt, man weiß für jede Partie nicht, mit was man eigentlich spielt.
Und eine besonders große Hürde bei Wildes Weltall ist, dass in der offenen Auslage, wenn ich mir Karten nehmen darf, nie die Karten da liegen, die ich eigentlich gerade brauche. Müsst ihr euch also vorstellen, diese Crewmitglieder, Chris hat es gerade schon erklärt, die gibt's als 6 verschiedene Tiersorten, aber die haben eben auch 6 verschiedene Raumschiffklassen. Also da gibt's die Ingenieure, da gibt es die Wissenschaftler, da gibt es die Leute mit einer Pistole in der Hand, da gibt es die Piloten und so gibt es eben die Kombinationen. Und viele dieser Karten sagen, wenn ich schon einen Piloten in meiner Auslage habe, dann darf ich noch eine andere Karte ausspielen. Wenn ich dann allerdings ums Verrecken keinen Piloten finde, um diese Karte zu aktivieren, ja, dann stehe ich da mit meiner Karte auf der Hand und muss dann wirklich meinen Plan nochmal überdenken. Das ist also tatsächlich so eine Situation, wo man auch mal im Verlauf einer Spielpartie das Gefühl haben kann, so richtig flexibel war ich jetzt nicht mit dem, was ich machen wollte, aber es ist ein Spiel, das sich in deiner Flexibilität kitzelt, weil da muss dir halt ein besserer Plan einfallen, um an deine Punkte zu kommen. Apropos, wie kommt man denn an Punkte?
Das Punktemechanismus ist ein Set-Collection-Mechanismus. Entweder haben wir viele, viele Tiere der gleichen Sorte, also bei den ersten 3 sind es 5 Punkte, bei den nächsten wird es dann jedes Mal 5 Punkte, was eine riesen Punktmenge anhäufen kann. Natürlich könnte man auch sagen, hey, ich mag eine diverse Crew, also ganz viele verschiedene Tiere haben. Wenn man alle 6 Tierarten zusammengebracht hat, sind es ordentliche 15 Punkte, was sehr, sehr viel ausmachen kann in dem Spiel. Wenn man das auch noch doppelt hinkriegt, dann ist das fast schon ein sehr entscheidender Moment. Dann, wie es im Weltall nicht fehlen darf, es gibt Roboter, die sind natürlich ohne anthropomorphe irgendwas Eigenschaften, sondern die bringen gleich die Siegpunkte so mit. Dann haben wir natürlich, wie es sein muss, man muss Endbedingungen haben. Endbedingungen. Das sind so unsympathische Kerle mit einem Klemmbrett. Wer mag denn jemand mit einem Klemmbrett? Wer mit einem Klemmbrett durchs Weltall läuft, der macht doch irgendwas falsch.
Ja, die sind auch noch in so einer unsympathischen braunen Farbe gestaltet. Also das ist wirklich, wirklich ein großer Überwindungsfaktor, die in die Kartenauslage zu spielen.
Nur manchmal gibt es dann auch wieder so diese Kartenauslagenziele, wo dann sagen, hab viele von diesen Klemmbrett-Typen. Dann denke ich, ah ja, gut, dann habe ich halt diese ganzen Leute da in meinem Raumschiff mit ihren Klemmbrettern rumkratzeln hören. Kann man mitnehmen. Was spannend auch noch ist, wir haben noch eine letzte Punktemöglichkeit, das sind dann unsere Kapitäne. Die haben so eine Leiste, immer wenn man ein Ordenssymbol beim Ausspielen einer Karte aktiviert, dann darf man das weiterschieben, dann kriegt man Karten, dann kann man Sachen ausspielen, aber man kriegt auch bei einem bestimmten Punkt Siegpunkte. Also das sind die Hauptmöglichkeiten, wie man Siegpunkte kriegen kann. Und da finde ich so ein kleiner Punkt, das macht die Verwirrung bei dem Spiel größer. Du hast ja gerade von den Berufen erzählt. Die Berufe sind für die Endwertung eigentlich Schnurz. Also du brauchst zwar die Leute, du brauchst die Berufe, damit du die Karten ausspielen kannst, aber im Endeffekt ist es dann für die Wertung, haben die keine Bedeutung mehr. Also muss man 2 Sachen erklären, wenn man das Spiel erklärt. Einmal, dass es die Tiere gibt und einmal, dass es die Berufe gibt. Aber für die Wertung sind die Berufe halt uninteressant. Deswegen, das ist so ein Punkt, wo die Leute dann fragen, ja, aber sind die dann nichts wert? Also es gibt natürlich Wertungskarten, wo dann in Kombination mit einem Volk ein Beruf zusammengepackt wird, aber das sind dann ganz spezielle Klemmbrettkarten, die dann Endwertungsbedingungen machen. Das ist nicht grundsätzlich so der Fall. Und da geht es ein bisschen nur vorbei.
Und das Spiel Wildes Weltall, das müsst ihr tatsächlich von der Bepunktung am Schluss denken und dann daraufhin eure Entscheidungen fällen. Gleichzeitig müsst ihr allerdings auch erstmal so in die Engine reinkommen, denn wenn ihr nur an den ersten beiden Planeten euch immer nur aufhalten könnt und nicht den Dreierplaneten, den Sechserplaneten, den Neunerplaneten freischalten könnt, dann ist das Spiel auch relativ schnell vorbei. Und außerdem ist es auch für euch eine dringende Notwendigkeit, diese Balance zu finden zwischen Karten, die ich auf der Hand habe und dem Moment, wenn ich die Karten auch wieder ausspielen kann. Denn eine Karte auf der Hand nützt mir eigentlich gar nichts, wenn ich es nicht schaffe, eben durch die Effekte der Karten, die ich ausspiele, neue Karten auszuspielen. Auch da so ein Abwägen zwischen, wie viel bereite ich vor und ab wann komme ich denn dann so richtig in das Spiel rein?
Wir hatten ja noch drüber, also ich sollte ja noch mal schauen, was für Schwächen ich in dem Spiel finde. Und ich finde, eine riesige Schwäche ist ein Glücksfaktor. Ich hatte Spiele, da hatte mein Gegenüber, wir spielen das gerne zu zweit oder zu dritt, der hatte dann eine Situation, wo er dann vier Karten ausgespielt hat. Da kommt man nicht mehr hinterher. Dann hat man, wenn man nicht die richtigen Kombinationen an Karten gezogen hat, dann sieht man da eigentlich kein Land mehr. Das kann aber verziehen werden, weil die Spielzeit ist sehr kurz bei dem Spiel.
Genau, was würdest du sagen? 25 bis 30 Minuten?
Auf jeden Fall. Also da kann man auch nicht viel in Analyse, Paralyse verfallen, weil man hat die Auslage, man hat seine Handkarten, viel rein interpretieren kann man da nicht. Also entweder spielt man das relativ flott oder man macht irgendwas falsch. Also es ist ein sehr, sehr schnell gespieltes Spiel.
Und auch für Wildes Weltall gibt es eine Erweiterung, die heißt die Alien-Erweiterung. Jetzt kennt ihr mich ja, ich lege nie so richtig großen Wert auf die Erweiterung, aber bei Wildes Weltall hat es mich damals dann doch sehr gereizt. Ich habe sie mir organisiert und ihr müsst euch vorstellen, dass also noch eine zusätzliche Rasse dazukommt, nämlich die Aliens, die man noch rekrutieren kann. Aber dafür braucht man eine andere Währung. Ich nenne es mal so blaue Kristallpillen, die man sich auch noch organisieren muss, sodass man dann also tatsächlich da auch noch so ein bisschen nachdenken muss, wann komme ich denn tatsächlich dann noch an diese andere Währung, um mir diese neuen Crewmitglieder dann zu organisieren. Aber wer mich kennt, weiß, ich habe die Erweiterung wieder aussortiert, die liegt in einer Tüte nebendran und ich greife immer wieder auf das Grundspiel zurück, denn das reicht mir. Das ist für mich unterhaltsam genug und abwechslungsreich genug, dass ich das so in diesem Zustand super gerne spiele. Ich habe gerade vorhin nachgeguckt, 36 Partien haben wir mittlerweile gespielt über die verschiedenen Jahre. 2020 ist es offiziell bei BGG gelistet. Ich denke, mich daran erinnern zu können, 2021 ist es dann in Deutschland bei Board Game Circus dann auch erschienen. Und seitdem haben wir das immer wieder gespielt. Und wir haben so ein Regal mit schnellen Spielen. Und da stehen übrigens auch Oh My Goods drin und auch Wildes Weltall drin. Und das ist da echt auch ein Spiel, das ich von der Covergestaltung so attraktiv finde, dass ich es immer wieder raushole.
Finde ich spannend, dass du das sagst mit der Covergestaltung. Ich habe auch schon viele kontroverse Stimmen dazu gehört. Ich finde es auch persönlich total schön. Das hat so einen comichaften Stil. Gefällt mir persönlich sehr gut. Aber ich habe auch schon Stimmen gehört, gerade als bei der Spiel die Erweiterung veröffentlicht wurde, sind dann auch Leute vorbeigegangen, wo man dann nur so gekrummelt gehört hat, naja, dieses Anthropomorphe und dieser Stil mag ich nicht und dann weiter gestapft. Also es kann auch die Geister trennen. Designt wurde es von Amélie Guignot.
Und der Spieledesigner ist ein Belgier, Joachim Thomeister. Und bei dieser Problematik der Anthropomorphisierung, das Spiel ist 2020 rausgekommen, das war vor 6 Jahren. Und da hatten wir tatsächlich diesen Trend, dass alles niedliche Knuffeltiere sind noch nicht. Da hatten wir noch Everdell mit seinen Workern, aber die Szene war noch nicht so geflutet mit eben diesem Spielprinzip, das man gerne ja auch mal benutzt, um tatsächlich solche Identitätsfragen oder Geschlechterfragen einfach nicht zu ignorieren, das ist das falsche Wort, aber eben zu lösen, indem man sagt, naja, das sind halt anthropomorphisierte Wesen, die haben kein Geschlecht, die haben keine an die Sexualität angeknüpfte Identität, was ich eigentlich eine grundsätzlich richtig gute Sache finde, aber hey, mir ist es mit Naturspielen und mit süßen Knuddeltieren, wirklich reicht es mir mittlerweile. Und deswegen finde ich auch Wildes Weltall so gut, weil die Tiere sind schroff. Dieser Schimpanse, der hat so ein eckiges, kantiges Gesicht. Da ist nichts Feingeschliffenes, da ist nichts Rundes, da ist kein Kindchenschema, wenn ich mir diese Sachen angucke. Und den Lizard oder diese Eidechse, was das heißt, also die ist schon so hässlich, dass ich sie wieder richtig doll mag. Und von denen versuche ich auch immer mindestens erstmal 5 Punkte dann zu bekommen.
Da bin ich auch bei dir. Zu der Erweiterung, da habe ich den Olli gemacht. Ich finde das Spiel so rund, ich habe mir nicht mal die Erweiterung angeguckt, weil ich dachte, es macht so viel Spaß, warum verkomplizieren? Ich habe da so ein bisschen gebranntes Kind mit, fantastische Reiche. Ich habe es geliebt, ich habe die Erweiterung gehasst. Ich weiß, das ist nicht meine Welt. Und da habe ich bei mir aufgehört, jede Erweiterung haben zu wollen. Und das war beim Wilden Eldal auch so.
Ey, fantastische Reiche, die Erweiterung, die ist aber wirklich sowas, also flüssiger als flüssig und verändert das Spiel aber auch so komplett. Und fantastische Reiche ist ja wirklich dieses, gib mir die 8 Karten, auf die ich warte und bam, und am Schluss habe ich sie und freue mich, meine Punkte zu zählen. Ja, ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Erweiterung ein Spiel nicht notwendigerweise besser macht. Ja, fassen wir es nochmal zusammen. Wildes Weltall, Joachim Thom, in Deutschland erschienen bei Board Game Circus. Und eins dieser Spiele, mit denen sie damals wirklich auch auf sich aufmerksam gemacht haben.
Ja, und man kriegt es immer noch, auch mal für einen schmalen Taler. Jetzt bei der Spiele habe ich es gesehen, für 8 Euro. Ich denke, jeder, der das sehen sollte, vielleicht können wir euch inspirieren, dem Spiel eine Chance zu geben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil es ist ein wunderbarer Absacker, es ist ein wunderbarer Starter in einem wunderschönen Brettspielabend. Oder wenn man nur kurz begrenzt Zeit hat, ich kann es nur empfehlen.
Das aber hier fett unterstrichen, also für 8 Euro, das ist ja wirklich ein Spottpreis. Da müssen die Lager leer gemacht werden wahrscheinlich dann.
Ich glaube auch, ja.
Ja, Chris, wir haben ja schon über Brettspielträume gesprochen, aber was hast du denn in diesem Jahr noch vor? 2026, was steht an? Bist du in Berlin? Bist du in Essen? Was sind noch so deine spielerischen Highlights in diesem Jahr?
Mein spielerisches Highlight wird auf jeden Fall Essen sein, also dass das noch kommt. Ich hatte jetzt im Anfang Juni war ich auf dem Dude Camp. Das ist das Community-Treffen vom Brettspiel-Dude. Da bin ich jetzt das zweite Jahr in Folge gewesen. Das war schon mal ein großes Highlight gewesen. Die Spiel, wie jedes Jahr, wird ein großes Ding. Dieses Mal für mich mit anderer Besetzung. Ich habe mir ein paar Locals kennengelernt und die haben mich eingeladen, dass ich bei ihnen nächtigen kann. Das heißt, die Anreise zur Spiel wird viertelstündig da sein und nicht mehr dreistündig. Also eine sehr, sehr Deluxe-Variante für mich, zur Spiel zu kommen. Und was noch ein großes Highlight ist, weiß ich aber leider noch nicht, ob es stattfinden wird. Wir haben letztes Jahr hier im Ort Stadtland Spiel anlocken können. Das ist ein organisiertes Spielwochenende, was von der Gemeindebücherei hier im Ort organisiert wurde, und ich habe dann meine Brettspieljungs organisiert, dass wir Erklärbären waren. Das hieß, wir hatten für den ersten Auftakt von diesem Event in einem Ort, 10.000 Leute ungefähr, hatten wir 70 Gäste, wo das erste, also für die Erstveranstaltung von etwas, was nicht stark beworben wurde, war das ein Riesending für uns, und das wird auf jeden Fall dieses Jahr wiederholt, hoffentlich mit Unterstützung von Stadtland spielt. Vielleicht auch nicht, aber das würde auf jeden Fall auch nochmal ein Highlight für mich werden.
Ja, Stadtland spielt, eine kostenlose Veranstaltung, die einfach das Spiel in der Gesellschaft etablieren soll. Man kann sich da jedes Jahr bewerben bei der Initiative Stadtland spielt. Wenn man dort ausgewählt wird und auch erklärt hat, dass man da etwas Sinnvolles für seine eigene Community macht, dann bekommt man ein Spielepaket zur Verfügung gestellt. Und das ist aus meiner Erinnerung immer so Anfang September.
Genau, also wir hatten, es war, ich glaube, am 13., 14. September letztes Jahr gewesen. So in der Zeit wird es dieses Jahr auch wieder passieren. Es ist auch, soweit ich weiß, am Wochenende des Tag des Brettspiels. Also es ist daran organisiert. Bei uns war es so gewesen, da wir ein relativ junger Ort sind, wir haben viele kleine Kinder, viele junge Familien im Ort. Deswegen war die Orientierung eher an Familien, aber es kamen auch Interessierte, die auch Kennerspiele eher interessiert hat. Und da konnten wir natürlich als regelmäßige Brettspieltreffjungs mit vielen Sachen herhalten, wo wir dann Sachen erklären konnten. Und es ist eine ganz tolle Sache gewesen.
Dann löst doch jetzt nochmal das Mysterium auf. Du hast gesagt, ein kleiner Ort, 10.000 Leute. Wo muss man hin, um dich beim Spiele erklären dann zu erleben?
Du wolltest doch nur nochmal, dass ich den Namen sage von dem Ort.
Selbstverständlich. Hey, ich hab ja mittlerweile die große Hürde von Westoverledingen geleistet und übersprungen. Also dann kriege ich deinen Ort auch noch hin.
Also ich komme aus Groß-Krotzenburg. Das ist... Das ist in der Nähe, das ist im Prinzip in der Mitte zwischen Aschaffenburg und Frankfurt. Also man fährt von beiden Städten eine halbe Stunde ungefähr. Das heißt, wir sind so Speckmantel Frankfurt, würde ich es nennen. Das Schöne ist, wir haben den Main. Ist immer ein bisschen flauschiger, wenn man an einem Fluss lebt. Und dementsprechend hat man eine schöne Zeit. Und das Stadtlandspiel, was bei uns stattfindet, wird in der Bibliothek passieren. Und die Bibliothek sitzt in einem alten Römerkastell, was an der Limeszeit noch angelehnt ist. Also es wurde zur Limeszeit gebaut und teilweise ist es noch erhalten. Also es hat auch noch so ein bisschen historischen Flair.
Also wenn ihr zur Stadtlandspielzeit vielleicht nicht unbedingt euch in Frankfurt aufhalten möchtet, sondern im Speckgürtel davon, an einer historischen Stätte mit entspannten Leuten, die euch ein gutes Wochenende bereiten, an dem ihr samstags oder sonntags hingehen könnt, dann geht's ab nach Groß-Krotzenburg. Und wenn ihr euch jetzt fragt, in welchem Ort ich eigentlich wohne, dann ist das in Niederwürzbach. Und der ist so langweilig, da gibt's außer einem Weiher, der so aussieht wie der Bodensee, wirklich gar nichts zu berichten. Noch nicht mal Stadtland spielt. So langweilig ist es bei uns. Ja, dann habe ich noch etwas, worum ich euch ja bitten oder auffordern oder motivieren kann. Nämlich auf unserem Blog allesaußertoplisten.de haben wir ja mittlerweile reichlich schriftliche Rezensionen veröffentlicht und ihr habt auch die Möglichkeit. Also wenn ein Text in euch steckt, wenn ihr mal Lust habt, einen Text über ein Brettspiel zu schreiben, ihr allerdings nicht wisst, ob ihr motiviert genug seid, die ganze Infrastruktur auf die Beine zu stellen, einen eigenen Blog zu starten, dann wendet euch doch an uns, an info@allesaussertoplisten.de und wenn ihr dann möchtet, dann bieten wir euch die Gelegenheit, einmal einen eurer Texte zu veröffentlichen und wir würden uns freuen, wenn wir dann eben einen Teil zurückgeben können an unsere Brettspielfamilie dafür, dass ihr uns schon so oft in unserem Podcast unterstützt habt. Ja, und Chris, bevor wir jetzt hier weiter schwitzen, würde ich sagen, gehen wir raus mit einem Wumms, oder?
Ja, fang mal an.
3,
2,
1, Wumms.